diese weiterführende Schule, die waren schon einfach sehr bereit, da mit uns irgendwie so weit, wie es geht, irgendwie mitzugehen.
Das war natürlich für uns eine Zeit, wo wir wirklich auch auf so vielen Ebenen so am Limit waren und so überhaupt nicht weiter wussten. Also es gab wirklich so Phasen, wo es einfach auch so überhaupt gar keine Perspektive gab.
Also ich habe am meisten an diesen ganzen Wendepunkten gelernt, wie ähnlich ich Vivian bin und wie ähnlich sie mir ist.
Wirklich auch den Schmerz und auch diese Angst darum, aus der Norm rauszufallen, was so eine Vorstellung war, die mir gar nicht bewusst war, von so ist es, wenn es normal ist. Ich will doch auch so gerne normal sein. Mir war auch nicht bewusst, wie gerne ich normal sein wollte.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist.
Wir hören heute die Eltern der inzwischen 16-jährigen Vivian aus der letzten Podcast-Folge. Vivian hatte uns ja hier von ihren Erfahrungen als hochbegabte Autistin, aber vor allem ja auch aus ihrer Alltagsrealität als Heranwachsende berichtet. Und es ging vor allen Dingen um die Sichtweise und die Herausforderungen beziehungsweise auch teilweise Unwägbarkeiten, die sie im Kontext von Schule, mit denen sie sich konfrontiert gesehen hat. Wir haben so ein bisschen den Blick auf diesen Weg geworfen und sie hat uns teilhaben lassen an dem Weg und konnte uns aufzeigen, wie sie schlussendlich auch gemeinsam, vor allen Dingen mit ihren Eltern und weiteren Beteiligten aus dem Umfeld, einen Weg gegangen ist, der für sie dann auch raus aus andauernder Überforderung und heraus auch aus Konsequenzen, die sich schon ergeben hatten, in psychosomatischer Form, in gesundheitseinschränkender Form gehen konnte. Und heute ist es eine bereichernde Perspektive, mit den Eltern von Vivian zu sprechen, denn wie man sich sicherlich vorstellen kann, haben sie nicht nur sehr viel Mitgefühl, sondern mit Sicherheit auch an vielen Stellen mitgelitten, denn die Tochter so zu erleben in einer Überforderung, in einer Hilflosigkeit und gleichzeitig zu wissen, wir müssen da jetzt aber irgendwo durch, was können wir machen? Das sind alles so Fragen, mit denen man ja, auf die man nicht vorbereitet ist. Und das war mit Sicherheit auch für euch als Eltern eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und deshalb bin ich gespannt, eure Perspektive heute zu hören und begrüße Antonia und Johannes, die Eltern von Vivian. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo, wir freuen uns sehr.
Hallo, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Es war ja schon, würde ich sagen, ein mutiger Schritt von eurer Tochter, sich so zu öffnen und auch öffentlich einen Einblick zu geben in das, was sie und was ihr alle zusammen erlebt habt. Wie war das denn für euch, ihre Geschichte aus ihrer Perspektive, aus ihrem Mund so geballt nochmal zu hören?
Für mich war das sehr überraschend zum Teil, weil ich merkte, sie hat den Fokus auf andere Dinge, die ich irgendwie gar nicht so wichtig fand, also so ihr Innenleben zu schildern. Es war irgendwie sehr, sehr bewegend und hat irgendwie viel einfach nochmal wachgerufen, hochgerufen von dieser Zeit und ja, das irgendwie einfach auch nochmal ergänzt.
Hm. Und Ich fand auch, ich fand sehr beeindruckend, wie sie so darüber denkt und also so in der Gesamtschau, wie das im Podcast war, machen wir das ja hier zu Hause nie. Wir sind ja immer am Hier und Jetzt und haben immer einzelne kleine Themen und so ihren Gesamtblick auf diese ganze Zeit zurückzusehen. Mich hat zum Beispiel sehr überrascht und auch berührt, dass sie doch sehr positiv gesprochen hat über die Schulen, auf denen sie war. Also man hätte sich jetzt auch vorstellen können, dass sie so Sachen sagt wie, es war der Horror und die Schulen waren schrecklich und was halt so schnell passiert, dass so ein Schulen- oder Lehrkräfte-Bashing entsteht, das hat sie ja gar nicht gemacht und das fand ich sehr schön, weil ich habe das damals auch so wahrgenommen und
das ist mir auch total hingeblieben und aufgefallen. Ne? Und auch so dieses Gefühl von, es bringt einen vielleicht letztendlich auch gar nicht so weiter, wenn man in so eine destruktive Grundhaltung geht, sondern irgendwie hat sich ja auch so eine Lösung entwickelt. Was hat am meisten überrascht? Vielleicht könnt ihr das so nacheinander beantworten, weil Johannes hatte das gerade schon angedeutet. Es waren einige Dinge, die er gar nicht so, wo er gar nicht so mit gerechnet hätte.
Also wie sie das sozusagen einfach von innen erlebt hat, was jetzt zum Beispiel die Schule für Hilfsangebote macht oder auch nicht macht, dass sie, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Zeit in der Gesamtschule, da hatten wir einfach sehr regelmäßig einfach Gespräche mit den Lehrern, mit der Schulsozialarbeiterin. Manchmal war auch der
Begabtenspezialist der Stadt war das, ja.
Der war dann mit dabei. Mhm. Dass das für sie gar nicht so, so präsent war, wie viel da eigentlich irgendwie passierte hinter den Kulissen, auch wenn sie da mit dabei war. Mhm. Und dass sie das gar nicht so stark wahrgenommen hat. Und da habe ich dann gedacht, ah ja, interessant, das ist natürlich irgendwie, wenn man drin steckt, dann sind einfach irgendwie andere Dinge wichtig. Dann ist irgendwie wichtig die Situation im Klassenzimmer oder dass sie dann irgendwie diesen versprochenen Ruheraum in der Pause, diese Leseecke, dass das dann einfach nicht funktioniert hat. Ja, das war für mich überraschend.
Also so ein bisschen sehr, dass sie so dieses Konkrete ja erlebt hat und ihr wart im Hintergrund eigentlich auch immer so mit dem Organisatorischen oder dem, was da geregelt werden musste, an strukturellen Dingen beschäftigt, so drücke ich es jetzt mal aus. Kann man das so sagen?
Ja, also auch immer wieder dann festzustellen, okay, die Schule, an der sie war, diese weiterführende Schule, die waren schon einfach sehr bereit, da mit uns irgendwie so weit, wie es geht, irgendwie mitzugehen. Es war immer wieder irgendwie ein Angang, diese Gespräche zu führen und dann aber doch zu merken, meine Güte, da ist einfach irgendwie viel drin.
Was war für dich das Überraschendste, Antonia?
Ja, ich glaube tatsächlich das, was ich eben schon gesagt habe, diese Freundlichkeit, mit der sie das formuliert und zurückblickt. So, das war natürlich für uns eine Zeit, wo wir wirklich auch auf so vielen Ebenen so am Limit waren, und so überhaupt nicht weiter wussten. Also es gab wirklich so Phasen, wo es einfach auch so überhaupt gar keine Perspektive gab. Dieser versöhnliche Blick oder dieser konstruktiv hast du es eben genannt, ne? Das ist, glaube ich, wirklich was sie auch sehr ausmacht. Der ist ja möglich gewesen durch irgendwas. Und ich habe dann so beim Hören manchmal gedacht, ja, vielleicht einerseits, weil sie einfach immer wusste, dass wir auf ihrer Seite sind. Also wir sind nie so Eltern gewesen, die dann gesagt haben, jetzt reiß dich mal zusammen, ne? Oder so schlimm ist es doch gar nicht oder so. Wir haben schon versucht, sie im System zu halten, ja auch sehr, sehr lange. Ja. Also wenn man die Grundschule mitzählt, über 6 Jahre und im Nachhinein habe ich gedacht, oh Gott, das wäre doch vielleicht gar nicht nötig gewesen. Aber wir wussten es halt nicht, weil wir die Diagnosen nicht hatten. Und dass sie aber trotzdem jetzt so freundlich und konstruktiv zurückblickt, habe ich dann gedacht, ja, vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie sich im Großen und Ganzen doch irgendwie getragen gefühlt hat. Zumindest hier von uns.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also sich nicht alleingelassen fühlen, sich irgendwo, also irgendwo das Gefühl von Halt und Sicherheit einfach irgendwo beständig im Hintergrund zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aber auch gerade das ist, was die Eltern so sehr umtreibt, dass das verloren gehen könnte, ne? Aber ich meine, das wollen wir ja alle als Eltern. Wir wollen ja alle, dass unsere Kinder sich bei uns sicher fühlen und getragen fühlen. Wenn wir aber selbst in Überforderung geraten, dann ist das einfach eine unglaubliche Herausforderung, diese Gefühle gleichzeitig auch halten zu können. Vielleicht gehen wir systematisch einmal so ganz an den Anfang sozusagen, weil es war ja so, also wir schicken alle unsere Kinder jeden Tag in die Schule und wir gehen so unserem Alltag nach. Und ihr habt dann ja irgendwann mal so mitbekommen, dass es ja nicht gut geht. Vielleicht schildert ihr mal aus eurer Perspektive, wie fing das eigentlich so für euch alles an, dass ihr gemerkt habt, irgendwas ist, um mal diesen Begriff zu bemühen, anders als bei anderen?
Also das fing ehrlich gesagt nach der Geburt an.
Okay. Gut, dann gehen wir ganz zurück.
War ein Baby, das sich nicht abwiegen ließ. Also wir haben praktisch ein Jahr lang am Körper gehabt, weil wir hatten einen schönen Kinderwagen und wir hatten auch viel Energie da rein investiert, welcher Kinderwagen jetzt gut ist. Das ging gar nicht. Und genauso war es mit allem, was halt so ein Baby braucht, ne, Stillen und die Zuwendung. Ich hatte über meine Hebamme eine sehr nette Krabbelgruppe, eine privat organisierte, und alle Kinder haben das genossen. Und mein Kind saß auf meinem Arm und es war ihm zu viel. Und das ging 2 Jahre so, bis ich dann aus dieser Krabbelgruppe rausgegangen bin, weil es einfach, wir sind dann irgendwann immer in einen ruhigen Raum geflohen und die anderen Kinder so in ihrem Spiel, im wilden Spiel immer hinter uns her. Dann sind wir wieder in den nächsten ruhigen Raum geflohen und irgendwann haben wir gesagt, das bringt's ja nicht. Und ähnlich schwierig war es dann bei der ersten Tagesmutter, die wir hatten. Da haben wir noch in Köln gewohnt, da haben wir keinen Kindergartenplatz gekriegt. Die haben das ganz, ganz toll gemacht, aber es war eigentlich immer klar, es ist so am Limit. Und genauso dann auch mit dem Kindergarten. Sie hat ihre Kindergartenzeit, glaube ich, auch in sehr guter Erinnerung, aber wir hatten halt hier ständig ein krankes Kind. Ich weiß noch, dass in diesem Vorschuljahr, wo eigentlich die ganzen schönen Sachen passieren, ne, wie Besuch bei der Feuerwehr und Ausflug in den Zoo, war sie immer krank, konnte sie nicht mitmachen. So sind wir eigentlich in die Schule gestartet, ne, mit so einem Gefühl von, ach du meine Güte, wie wird das wohl? Und dann kam halt dazu, dass sie schon lesen konnte, als sie in die Schule kam und auch schon ein bisschen schreiben und auch ein bisschen rechnen und so. Und sie hat sich, glaube ich, schon sehr auf die Schule gefreut. Und wir hatten dann den Eindruck, sie ist so dermaßen vor die Wand gefahren. Ich hatte noch gedacht, bei der Einschulung, ne, irgendwann im August, vor Weihnachten stehe ich nicht auf der Matte in dieser Schule. Ich wollte halt keine Helikoptermutter sein. Und du hast dann Sorge, dass du wahrgenommen wirst als viel zu empfindlich oder viel zu besorgt. Oder ne, ich habe dann der Lehrerin gesagt, übrigens, die kann schon lesen, wundern Sie sich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und die Lehrerin hat gesagt, ja, sehen wir schon. Und dann haben wir, glaube ich, weiß nicht, nach 4 Wochen nach Einschulung. Also Vivian hat ganz extrem psychosomatisch reagiert, schon nach ganz wenigen Tagen. Und dann haben wir halt gesagt, das geht nicht.
Hat sie für sich auch dann schnell so realisiert, so dieses, ich will da eigentlich nicht mehr hin? Oder war das eher so ein, was ist da jetzt los? Ich möchte so eigentlich so gerne.
Also das kam eigentlich bei ihr schon nach ganz kurzer Zeit, dass sie da nicht hingehen will. Sie sagte, nee, das ist irgendwie kein Ort für mich.
Ja, sie hat schon auch, sie wollte es gerne schaffen. Ne? Sie wusste ja, was von ihr erwartet wird. Sie war dann morgens müde, sie konnte abends nicht schlafen, sie hat Kopfschmerzen gehabt, Bauchschmerzen, sie konnte nicht essen. Sie hat eingenässt in der Zeit, das hat sie nie gemacht, das hatten wir nie das Problem. Ja. Und im Nachhinein, also ich glaube, damals hat sie das so nicht formuliert. Also sie hat dann mal sowas gesagt, wie, das ist so langweilig. Aber es war nie so deutlich, dass wir gedacht hätten, ach du, meine Güte, was machen wir denn jetzt? Im Nachhinein hat sie gesagt, ich wusste am ersten Tag, dass ich da nicht hingehöre.
Okay.
Da war sie aber schon größer.
Wie war die Kommunikation mit der Lehrerin?
Ja, diese Lehrerin, die hat sehr schnell realisiert, dass Vivian eigentlich diese ganzen Dinge schon kann, dass sie wirklich unterfordert ist, und sie war auch sehr bereitwillig, da irgendwie drauf einzugehen, soweit ihr das möglich war, sie dann ihr dann irgendwie extra Aufgaben zu geben. Aber es war auch deutlich, da ist eigentlich irgendwie kein Raum dafür, sie jetzt einfach irgendwie gesondert zu behandeln oder wirklich sozusagen separat zu setzen oder da die ganze Zeit drauf Rücksicht zu nehmen. Und die war auch wirklich sehr jung, das war ihre allererste Klasse, und sie war unglaublich bemüht, und sie freute sich natürlich dann auch darüber, dass Vivian dann anfing, sich um andere Kinder zu kümmern und einfach irgendwie so viel investierte, um Spannungen irgendwie auszugleichen und für so eine gewisse Ruhe irgendwie zu sorgen. Aber das ist halt dieses Phänomen, was dann später auch in der weiterführenden Schule auch aufgetreten ist, dass sie dann sagen, ja, ist doch alles wunderbar mit der, die kann das alles schon oder die kommt gut mit. Und wir sind so froh, dass Vivian dabei ist, weil sie einfach so ein ausgleichender Charakter ist.
Ja.
Und das hat, also zumindest bei mir, irgendwie auch so ein bisschen gedauert zu merken, ey, im Moment, das ist zwar schön für die Schule, aber es ist überhaupt nicht schön für unsere Tochter.
Wann hattet ihr, also das war wahrscheinlich auch unterschiedlich bei euch beiden, so diesen Moment zu realisieren, also Antonia, du hast es ja gerade schon so beantwortet, eigentlich von Beginn an, aber vielleicht auch nochmal an Johannes gezielt gefragt, dass du wirklich so realisiert hast, hier läuft irgendwie was anders, und es geht nicht um so Sachen wie, ja, die ist halt ein bisschen empfindlich oder, ja gut, muss sie halt lernen, sondern dass du wirklich auch begonnen hast zu realisieren, wir müssen hier ganz andere Maßstäbe ansetzen.
Es war eigentlich gegen Ende der Grundschulzeit. Da war sie wirklich einfach ganz, ganz regelmäßig krank und auch ganz, ganz unglücklich mit der Situation. Und im Grunde genommen dann der Übertritt zur Gesamtschule, die Schule, auf die sie bis dahin ging, das war so eine kleine katholische Dorfgrundschule gewesen. Also wir sind am Rande von einer größeren Stadt, aber eigentlich ist das wie so ein kleines Dorf. Und diese Schule, die, wo sie dann hinkam, die hat 1500 Schüler. Und mir ging das selber so, als ich das erste Mal den Schulhof betreten habe und wir da beim Tag der offenen Tür waren, dass ich dann dachte, Gott, wie soll man das überleben? Also geschweige denn überhaupt dazu kommen, irgendwas zu lernen. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, eigentlich der Übertritt dann in die Schule. Da war dann irgendwie klar, oh je, das wird so nicht gehen.
Okay. Das heißt, ihr entscheidet natürlich beide selber, wie intensiv ihr meine Fragen beantwortet. Aber das heißt auch so dieses Empfinden von Reizüberflutung oder von Reizoffenheit, das ist was dir auch nicht ganz fremd ist. Höre ich da so raus?
Nee, mir ist das auch nicht fremd. Das ist, mir ist das nicht fremd. Und ich hatte mit Vivian diese Eingewöhnung gemacht im Kindergarten. Und am Ende dieser 3 Wochen stellte ich dann fest, eigentlich habe ich mehr diese Eingewöhnung gebraucht als sie. Weil ich da offensichtlich irgendwie ähnlich gestrickt bin wie sie. Und das tauchte halt immer wieder dann in diesen Situationen auf, wo ja dann einfach viele Menschen diese Klassensituation, ich kann mich daran erinnern, wir waren mal am Tag der offenen Tür in der Schule und da wurde dann sozusagen so exemplarisch Deutschunterricht gegeben und dann zu realisieren, was für ein Unruhepegel da ist und bis man überhaupt an den Punkt hinkommt, wo man sich sinnvoll mit Inhalten beschäftigt. Also da ist mir dann irgendwie klar geworden, das kann so irgendwie nicht funktionieren mit diesem Kind.
Ja. Ja, wir hatten diese Themen Hochsensibilität und Hochbegabung hatten wir sehr viel früher auf dem Schirm. Also Hochbegabung war sowas, wo ich immer wieder auch selber dachte, so irgendwie komisches Thema, was ist denn da? Und dann stößt man natürlich erstmal auf so klassische Klischees, ne, und dann passen die immer nicht so richtig und Hochsensibilität war für mich tatsächlich ein absoluter Lichtblick, das zu entdecken, über die Bücher von der Elaine Aron. Das war wirklich so, dass ich dachte, ach du meine Güte, das betrifft ja auch mich schon mein ganzes Leben lang. Und dann waren wir halt in der Grundschulzeit auf dieser Fährte unterwegs.
Die Heike Gerkrath, die war ja auch mal hier zu Gast zur Folge High Need bei Babys und die beschreibt es immer so als Türöffner, ne? Dass man dann so darüber irgendwie den Weg findet, ne? Und dann irgendwie immer so feststellt, na, aber so ganz erklärt ist doch noch nicht alles, ne? Und dann geht man weiter und die Erkenntnisse wachsen, ja.
Und es war halt so, also was im Nachhinein, was ich am allerschwierigsten fand, auch schon in der Grundschule, war diese gleichzeitige Unterforderung wegen der Hochbegabung und die gleichzeitige Überforderung wegen des Autismus. Das ist so schwer zu sehen gewesen, weil immer beides gleichzeitig da war. Und wenn man dann dachte, ja, die braucht mehr Futter, ne? Die braucht auch mal eine herausfordernde Aufgabe oder die braucht mal was, wo sie mehr Freiräume hat, damit sie sich selber besser ihrem eigenen Rhythmus entsprechend arbeiten kann. Das hat dann auch immer nicht funktioniert. Und dann haben wir gedacht so, hä? Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Aber dann kam natürlich auch eben als zweite Thematik der Autismus dazu, wo man natürlich jetzt sagen würde, ja gut, damit konnte sie einfach auch nicht gut umgehen, weil es viel zu offen war und viel zu unstrukturiert. Und wenn man, ne, wie Johannes gerade schon gesagt hat, wenn man in so einem Wusel sitzt und sich dann konzentrieren soll und dann auch noch mit was befassen soll, was einen nicht interessiert, weil man es alles schon kann, also ja, wie soll man das hinkriegen? Das ist ja wirklich kaum zu bewältigen, vor allem nicht, wenn man 6, 7, 8 Jahre alt ist.
Was waren so deine größten Befürchtungen oder deine größten Sorgen und Ängste, die dich so unterschwellig immer so umgetrieben haben?
Ja, also ich fand es einfach wirklich unerträglich mit anzusehen, dass mein Kind so leidet und ich ihm nicht helfen kann. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und wir hatten
das in Form von Ohnmacht? So eine
Situation dann, ja, total. Also fürchterlich. Ich meine, wenn so ein kleines Mädchen irgendwie mit 6 oder 7 morgens aufsteht und du siehst ihr an, dass es ihr Hundeelend geht und du denkst aber, boah, sie war schon 2 Tage nicht in der Schule diese Woche, jetzt wär's der 3., was machen wir denn? Diese Entscheidung immer, ne? Ich war in der Zeit damals selbstständig und bin viel gereist. Ich musste dann auch wirklich für 2, 3 Tage am Stück einfach weg. Dann war ich da irgendwo in Hamburg oder sonst wo und habe gedacht, boah, die weiß hier wirklich nicht, wie sie morgens den Weg in die Schule überstehen soll. Das war schon, und natürlich habe ich auch ganz lange gedacht, die hat bestimmt irgendwas ganz Schlimmes, ne? Vielleicht sind irgendwelche Blutwerte nicht in Ordnung. Wir haben alle Ärzte abgeklappert. Wir waren bei Kindergastroenterologen, bei Endokrinologen. Wir haben den Kinderarzt gewechselt. Wir haben Homöopathie, TCM, Osteopathie. Wir haben alles ausprobiert. Wir sind wirklich rumgerannt, weil ich immer wieder dachte, es muss doch irgendwo was sein, was erklärt, warum es ihr so geht. Was dann zum Beispiel auch einfach sehr, sehr schwierig war, war, dass sie immer gleich, also sie, das ist heute noch so, sie kann dann nicht essen, wenn es ihr nicht gut geht, aber sie ist ja unglaublich schmal und zart. Und dann war das halt auch immer noch so, dass man so das Gefühl hatte, ich krieg's nicht mal hin, dass mein Kind was isst, damit es Kraft hat für den Tag. Ja, wie sollen das auch werden? Also ich habe mich auch dann sehr selber angezweifelt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so stark war, dass...
Ja, es ist irgendwann ist so der Punkt, wo man einfach immer hofft, das Nächste wird jetzt irgendwie eine Lösung bringen.
Ja.
Und das hilft dann so ein bisschen, ne, wenn man dann irgendwie beim Homöopathen was hat oder irgendwie die TCM-Ärztin, die mit der verstand sie sich einfach auch sehr gut. Aber es war ja nie irgendwie so eine langfristige Lösung. War einfach immer irgendwie so eine Krücke und das half dann wieder irgendwie für 2 Wochen oder für 2 Monate oder dann kamen die nächsten Ferien. Aber es war nie irgendwie so eine ruhige Kontinuität in dieser ganzen Situation drin.
Ja, und dann also diese Doppelbelastung, die da, ihr seid ja beide berufstätig gewesen oder seid beide berufstätig in der Zeit und dann natürlich auch irgendwo diese ganze Sorge ja auch hin, ne? Oder dieser ganze Druck.
Ja. Also zum Glück hatten wir das nie auf der Paarebene, dass wir uns dann gegenseitig das Leben da auch noch schwer gemacht haben. Aber wir waren halt gemeinsam ratlos, was vielleicht ein klein wenig besser ist, aber trotzdem einfach wirklich schwierig.
Also was für mich vor allen Dingen, was mir jetzt gerade einfällt, die Reaktionen von außen, das heißt...
Oh Gott, ja, gucken wir da ruhig mal ein bisschen hin. Was ist euch da so begegnet?
Ja, viel Unverständnis. Ich erinnere mich an eine Situation, da war Vivian schon auf der weiterführenden Schule und da ist sie mit 2 Nachbarsmädchen immer gemeinsam in die Schule geradelt. Die haben sich dann hier vorne verabredet. Und das war von Anfang an mit Konflikten beladen. Den einen ging es nicht schnell genug und Vivian brauchte dann einfach Zeit, um zu gucken und sich zu orientieren. Und dann kam so dieser Druck, ja, warum bist du noch nicht fertig und warum können wir jetzt nicht da einfach irgendwie durchfahren? Und die sind dann irgendwann auch mal gemeinsam in so eine Crash-Situation reingeraten. Und da war sie einfach auch völlig verzweifelt. Und das gab dann mit den beteiligten Müttern wirklich irgendwie heftige Auseinandersetzungen. Bis wir dann irgendwann so weit waren, das auseinanderzusortieren und zu sagen, nee, das funktioniert nicht, wenn die da zu dritt fahren. Die wollen ganz schnell den kürzesten Weg zur Schule fahren, wie das die meisten Kinder wollen. Und das funktioniert für Vivian einfach nicht. Wir haben dann mit ihr eine Alternativroute ausgetüftelt. Die war bestimmt irgendwie 2 Drittel länger. Die ging aber hier hinten durch die Felder und einfach so, dass es jederzeit irgendwie übersichtlich war und mit Radwegen. Das ist irgendwie so ein Beispiel von vielen, wo wir einfach irgendwie gemerkt haben, wir müssen sie schützen.
Ja.
Man weiß aber selber irgendwie nicht so richtig, was ist jetzt irgendwie noch im grünen Bereich, was ist ihr irgendwie zuzumuten, was müsste sie, muss sie vielleicht einfach gerade lernen, kann sie noch nicht. Also heute ist es für sie ja keine Frage, einfach ihre Termine mit dem Fahrrad wahrzunehmen in der Stadt oder seit kurzem fährt sie irgendwie auch selbstständig mit der S-Bahn. Aber diesen Weg dahin und einfach immer wieder zu realisieren, ey, Moment, die ist in Not, einen Gang runterschalten und noch einen Gang runterschalten und es ist wirklich, es muss einem egal sein, was andere darüber denken. Und das ist wirklich eine schwierige Übung.
Ja, es gab viel auch so Reaktionen, also die blödeste Frage, die wir sehr oft zu hören gekriegt haben, auch vor allem von einer Familie, mit der Vivian mit der Tochter befreundet war, wieso ist denn die schon wieder krank? Und ich habe immer nur gedacht, ja, wenn ich das wüsste. Und ich habe dann immer gesagt, ich weiß es nicht. Die hat 39 Fieber seit einer Woche. Und dann war so ein bisschen Ruhe, weil natürlich hinter dieser Frage die Idee steckte, dass wir jetzt unser Kind irgendwie hier verstecken oder irgendwie ihr ermöglichen, nicht in die Schule zu gehen, obwohl sie eigentlich gehen müsste und so. Ne? Also sowas gab es schon extrem viel. Das gab es auch in der Zeit, in der sie Baby war, ganz viel, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Und jetzt heute gibt es ja diesen Begriff Momshaming und das sind so Sachen, die damals auch noch nicht so formuliert waren. Aber ich habe eigentlich von allen Freundinnen, die selber auch Kinder hatten, immer nur zu hören gekriegt, du musst deine Grenzen besser schützen und dann muss die halt mal schreien. Und ich konnte nicht staubsaugen im selben Raum, wenn Vivian da schlief oder wenn sie da einfach nur lag, weil sie wirklich völlig außer sich geriet. Und das habe ich dann irgendwann meiner Freundin erzählt und da ist die fast vom Stuhl gefallen und hat gesagt, was? Das gibt's doch gar nicht. Dann musst du halt trotzdem staubsaugen.
Also, ja, das heißt, das war wirklich in einer Extremform eigentlich erlebt, ja, dass Menschen untereinander sich einfach permanent bewerten und beurteilen, ohne eigentlich mal so eine Grundoffenheit an den Tag zu legen und erstmal so mit einer Haltung reinzugehen, so ja, vielleicht, ne, es wird schon seinen Grund haben. Das ist eigentlich ja auch so ein bisschen die Utopie oder die Idee an dem ganzen Neurodiversitätsgedanken, aber auch wenn ich euch jetzt nochmal so zuhöre, ich glaube, der Begriff Utopie trifft es da doch ganz gut. Also wir sind da schon noch eine ganze Ecke von entfernt, ne? Dass wir wirklich irgendwie so miteinander umgehen können und auch leben können im Alltag, in den Systemen, dass Vielfalt wirklich wertfrei erstmal sein darf.
Also ich muss wirklich sagen, was da hilft, sind die Labels. Die helfen, weil dann einfach für die Menschen, die dieses Unverständnis in sich tragen, irgendwie vielleicht das Unverständnis gerahmt wird.
Ja.
Also diese Freundin mit dem Staubsauger zum Beispiel, ich hatte dann das Buch entdeckt vom High Need Baby, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, von diesem amerikanischen Arzt, der irgendwie 6 oder 7 Kinder hatte und eins war High Need und man konnte ihm nun wirklich nicht vorwerfen, dass er es irgendwie nicht blickt mit der Kindererziehung, sondern es war einfach klar, dieses eine Kind ist so anders und das hatte ich dann gelesen und habe ihr gesagt, ja hier, ne? Ich glaube, wir haben ein High-Need-Baby. Und dann war irgendwie Ruhe auf dem Kanal. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt sowas, wo man ja eigentlich immer vermeidet, Etiketten, ne, und Schubladen und so. Aber für uns ist es eigentlich das totale Gegenteil.
Finde ich nochmal total wichtig, dass du das ja so aufzeigst, ja.
Die Autismusdiagnose, wie die dann endlich kam, das war wirklich einfach eine totale Erleichterung.
Ja.
Das war für alle, also für uns, für Vivian einfach zu wissen, okay, jetzt hat das Kind einen Namen und jetzt, wenn einer doof kommt, dann kann man einfach irgendwie auch sagen, hier, das ist irgendwie jetzt irgendwie der Bezugsrahmen und darin bewege ich mich jetzt. Also daraus dann irgendwie ableiten zu können, sozusagen ein neues Normal für sich zu formulieren.
Ja.
Weil die erste Kinderpsychiaterin, bei der wir mit Vivian gewesen sind, die hat sie dann irgendwie angeguckt und hat sich ganz freundlich mit ihr unterhalten. Und dann ging es um Schulangst und dass das jetzt aber noch dauert mit der Diagnose. Aber bis dahin soll sie doch bitte einfach dann in die Schule gehen, weil sie könnte sie jetzt nicht einfach krank schreiben. Und das war einfach so ein totaler Schock, wo man sich, also wo wir uns wirklich gefragt haben, was ist mit der Frau los? Die sieht irgendwie nicht, was mit diesem Kind los ist und die hat die ganze Vorgeschichte gehört und will dann irgendwie so einen Kuhhandel aushandeln. So.
Ich schreibe dir die Diagnose, wenn du bis dahin schön in die Schule gehst.
Ja.
Das waren wirklich ihre Worte. Die wollte auf sozial-emotionale Störungen diagnostizieren.
Da merkt man einfach auch immer wieder, in welchem Rahmen sich bestimmte Dinge bewegen, ne? Und dass es da irgendwie so eine Art Fahrplan oder Schema irgendwie gibt. Und es ist halt irgendwie unglaublich schwierig, da Individualität dann irgendwie letztendlich auch lebbar zu machen, sag ich mal, ne? Und individuelle Lösungen zu entwickeln. Ja. Ihr seid ja dann auf einen, sag ich mal, recht unkonventionellen Weg gekommen, der ja auch so ein bisschen durchstoßen durch die Pandemie nochmal an Bedeutung gewonnen hat mit der Möglichkeit eben einer Online-Beschulung. Wie war das, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Wie ist dieser Weg für euch? Wie hat sich der offenbart?
Seit Vivian in der 3. Klasse etwa bin ich in einer großen Facebook-Gruppe zum Thema Eltern von hochbegabten Kindern. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und ich weiß nicht, ob es da aufgetaucht ist oder ob ich es durch irgendwelche anderen Kanäle, weil ich war ja eigentlich immer am Suchen nach Hilfe und Lösungen, bin ich auf die Web-Individualschule in Bochum gestoßen. Mhm. Das ist eine sehr große und auch schon sehr langjährig, also ich glaube, die gibt es jetzt seit 20 Jahren, ist eigentlich eine Einrichtung der Jugendhilfe, also ist ein privater Träger und die Kinder, die da hingehen, müssen von der Schulpflicht befreit sein und brauchen jemanden, der das Schulgeld bezahlt. Also entweder das Jugendamt oder zum Beispiel gibt es da auch Kinder, die Schauspieler sind. Und die einfach nicht regelmäßig zur Schule gehen können, da zahlen das dann wahrscheinlich die Familien selbst. Und ich wusste, dass es diese Schule gibt. Und ich habe die dann so ein bisschen ausspioniert und habe dann auch mal mit denen telefoniert und habe dann irgendwie gedacht, mein Gott, das wäre ja der Himmel auf Erden. Und dann habe ich festgestellt, dass es noch mehr solche Schulen gibt. Und dann hatten wir relativ schnell auch die zweite entdeckt, die Hebo-Webschule in Mönchengladbach. Mhm. Das ist die Schule, auf der Jan jetzt ist. Und dann war es irgendwann nur noch so eine Frage, welche wäre denn besser und wie kommt man da hin? Und das war dann halt der sehr mühselige Weg durch die Ämter, der bei uns zum Glück aber sehr, sehr gut verlaufen ist. Es gibt leider ganz viele Familien, wo das überhaupt nicht so funktioniert. Wir sind proaktiv auf unser Jugendamt zugegangen, weil wir halt gesehen haben, also das hat ja Vivian erzählt auch, ne, es kam Corona, sie war in der 6. Klasse. Zur 7. Klasse hat sie dann gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen. Und wir haben dann auch gesagt, nee, das macht auch wirklich keinen Sinn. Und dann haben wir sehr schnell mit der Diagnostik angefangen in Richtung, mit der Frage, ne, ob sie vielleicht Autistin ist oder ob es irgendwas anderes ist. Und diese Diagnostik lief dann bis Mai und in dieser Zeit war sie nicht beschult. Also sie war ein ganzes Schuljahr nicht beschult. Und weil wir wussten, das wird jetzt hier heikel, das ist ja nicht ohne. Offiziell ist man ja dann illegal quasi, weil es die Schulpflicht gibt. In der Zeit habe ich dann gesagt, ich nehme jetzt mein Herz in die Hand und rufe im Jugendamt an und guck mal, was passiert. Und dann hatte ich Glück und bin bei der Person gelandet, die dann auch für uns zuständig war. Und ich hatte das große Glück, dass die kurz vorher einen anderen hochbegabten Autisten begleitet hat und den in einem Internat untergebracht hat, wo der total aufblühte. Das heißt, der war die Thematik nicht fremd. Und ich weiß noch, wie die am Telefon zu mir sagte, mein Gott, muss das anstrengend für sie sein. Und da habe ich fast angefangen zu heulen, weil das hatte ich noch nie gehört von irgendwem. Ja. Und habe gesagt, es gibt's nicht, das ist das Jugendamt, mit dem ich hier spreche. Ja, und dann hatten wir die im Boot und dann mussten wir praktisch als nächsten Schritt brauchten wir halt die Diagnose, weil ohne Diagnose fehlt praktisch die Begründung und der Kinder- und Jugendpsychiater, der die Diagnose gestellt hat, der hat dann auch wirklich noch draufgeschrieben, auch massive Schulangst und dringende Empfehlung für eine Webbeschulung. Und dann mussten wir noch bei der Bezirksregierung einen Antrag darauf stellen, dass die Schulpflicht ruhen kann, weil nur mit offiziellem Ruhen der Schulpflicht ist die Beschulung möglich auf so einer Schule. Und das hat sich zwar alles sehr lange hingezogen, aber zum Glück geklappt.
Wow, also ja, wirklich Hut ab, wirklich auch für diese taffe Herangehensweise. Ich kann mir gut vorstellen, das ist ja auch was, was aus der Ohnmacht dann herausführt, ne, wenn man einfach die Dinge anfängt, so in die Hand zu nehmen. Ja. Aber ja auch nochmal so eine Botschaft, so ein bisschen, ja, sich tatsächlich selber zum Experten irgendwie zu machen. Ne? Also selber irgendwie herauszufinden, welche Hebel man in Bewegung setzen muss, um sich dann sozusagen das zu holen, was man braucht und die Felder zu bedienen, die irgendwie nötig sind. Zwar möchte man nicht den einzelnen Akteuren im Helfersystem unterstellen, dass sie irgendwie nicht helfen wollen, aber offenbar gibt es doch einfach Situationen, die zu komplex irgendwie sind, als dass eine Stelle die lösen könnte. Ne? Also das ist, ist schon echt interessant, das einfach mal so zu hören, wie man sich da durch so einen Dschungel einfach da durchbewegen muss.
Also es ist wirklich, das ist genau wie du sagst, es ist so komplex, dass viele Menschen einen Teil gesehen haben und auch die Not. Aber das Ganze zusammenzusetzen, gerade mit diesen widersprüchlichen Sachen, ne, einerseits die Hochbegabung, immer alle Noten, fast immer alle Noten 1, durchgängig auf allen Zeugnissen, trotz 2-3 Fehltagen in der Woche, ne, das passte schon nicht zusammen. Also für Menschen im Helfersystem nicht, für uns aber natürlich auch nicht. Und tatsächlich würde ich wirklich sagen, dass mir Social Media da wahnsinnig geholfen hat. Natürlich auch solche Sachen wie dieser Podcast hier, ne? Das ist einfach großartig, wenn man als Eltern sowas hat. Und in dieser Facebook-Gruppe, die sehr gut moderiert ist auch, haben die Eltern einfach Geschichten erzählt. Die haben einfach berichtet von allen möglichen Situationen mit kleinen Kindern, mit großen Kindern, mit Schule, in der Freizeit, mit ganz verrückten Geschichten, mit Kindern, die dann mit 14 auf die Uni gingen und so. Das gibt's ja da auch alles. Und das hat mir einfach sehr geholfen, Dinge besser zu verstehen. Und genauso ist es jetzt auch mit dem Thema Autismus. Ich meine, Autismus bei Mädchen ist wirklich auch, glaube ich, in der Fachwelt noch sehr wenig geklärt, weil einfach
sich so,
die ganze Diagnostik anders darstellt. Das ist halt auch dann toll, dass man einfach über Social Media wirklich auch Familien in ähnlichen Situationen kennenlernt. Und wo ich früher immer dachte, wir sind die einzigen Menschen auf diesem Planeten, denen es so geht, weiß ich jetzt, es sind sehr, sehr viele. Natürlich in Relation immer noch extrem wenige, ne? Weiß ich nicht, vielleicht 1% wäre schon zu viel, wahrscheinlich noch weniger, aber sie sind da und sie erleben eigentlich alle dasselbe.
Ich würde gerne noch was nachtragen.
Ja.
Die Situation, die aus meiner Sicht eigentlich so diese Wende brachte, das war tatsächlich der Lockdown, der erste, wo die Schule dann auf Online-Unterricht umgestellt hat.
Ja.
Und wir hier dann alle zu Hause waren und Vivian ihren Unterricht dann vor dem Bildschirm hatte. Und es war auch noch nicht abzusehen, wie lange das dauert. Und innerhalb von wenigen Tagen blühte die auf. Die musste nicht mehr in die Schule. Die konnte morgens ausschlafen. Die hat dann einen Biorhythmus. Wenn man sie lässt, dann schläft, geht die so nachts um 2 ins Bett.
Ja.
Und dann schläft die bis um 10 oder bis um 11. Und das verschob sich auf alles auf einmal. Das war so, da war dieser ganze Stress raus. Und innerhalb von wenigen Tagen blühte die auf.
Mhm.
Und dann kam die Situation, dass wir dann, weil wir alle drei zu Hause waren, immer wieder dann auch auf dem Bildschirm mit zugeguckt haben, wie dieser Zoom-Unterricht funktioniert und wie unterschiedlich dieses Niveau, Leistungsniveau ist und Vivian sich da verortet.
Ja.
Und das war so offensichtlich, die Diskrepanz war so riesig, das war so, als hätten wir auf einmal ihren Schulalltag irgendwie zu Hause und können durch ihre Augen durchsehen, ah, okay, das erlebt die da und das ist so weit weg von dem Kind, was wir hier zu Hause erleben, unglaublich intellektuell und differenziert und neugierig. Die muss sich völlig zusammenfalten, um sich da irgendwie einzufügen.
Ja, also hat letztendlich unterm Strich die Pandemie dahingehend für euch auf jeden Fall auch eine Wende gebracht und was sehr Gutes mit sich gebracht. Ließ sich das dann aufrechterhalten? Also so ein bisschen die Frage, die drin steckt, wie ist es aktuell, beziehungsweise wie würdet ihr es für Außenstehende beschreiben, wie der Status quo so ist? Ein Weg ist ja in dem Sinne nie zu Ende, sondern ihr seid ja immer noch drauf. Der große Leidensdruck ist, denke ich, abgemildert worden, allein schon durch das Erkennen der richtigen Labels sozusagen, durch das Einordnen. Wie geht's euch aktuell so als Familie insgesamt? Vielleicht schauen wir so ein bisschen auf den Status quo.
Im Moment ist es so, dass Vivian jetzt noch in der Online-Beschulung ist. Das hat ihr sehr geholfen. Das hat wirklich, ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre gebraucht, ne, bis sie wirklich sich da stabilisiert hat und bis sie so ins Lernen reingekommen ist, auch dadurch, dass die Situation, sie hat 3 Stunden Unterricht täglich bei 2 verschiedenen Lehrern, eine Lehrerin, ein Lehrer, das war so überschaubar und für sie gut machbar. Und da ist sie irgendwie sehr dran gewachsen, so dass dann irgendwann einfach auch wieder ins Blickfeld rutschte, so wie wäre das jetzt, wieder auf eine Regelschule zu gehen. Weil auch dann einfach klar war, irgendwann ist dieses Modell dann einfach auch zu Ende, alleine zu Hause zu sitzen und da für sich zu lernen. Und wir hatten dann jetzt an der Schule, wo sie vorher war, hatte sie mehrere Besichtigungstermine. Sie hat da auch hospitiert und wir hatten auch noch 2 andere Schulen angeschaut, sind dann da vor Ort gewesen beim Tag der offenen Tür. Also mich hat das irgendwie sehr optimistisch gestimmt, einfach zu sehen, okay, da ist jetzt was gewachsen, da ist so ein großes Verständnis für sich selbst, was sie entwickelt hat, aber eben einfach auch zu sehen, wo ist der Punkt, wo ich mich jetzt selber irgendwie mehr fordern kann und mehr fordern muss, wenn ich diese Ziele erreichen will. Also wenn sie hat einfach auch formuliert, sie möchte Abitur machen, sie möchte irgendwie später gerne studieren und sich da so langsam irgendwie rauszubewegen. Insofern ist das irgendwie gerade eine sehr schöne Situation, also sehr herausfordernd, weil jetzt wirklich diese ganzen Abschlussprüfungen anstehen. Das hat sich so nach und nach gesteigert mit so Probeklausuren zu Hause vor dem Bildschirm. Dann mündliche Prüfungen, jetzt mündliche Prüfungen bei Lehrern, die sie noch nicht kennt. So zu merken, okay, da ist was gewachsen. Da hat sie einfach viel, viel, viel mehr Kapazitäten für solche Dinge. Und ja, insofern ist das irgendwie eine ganz positive Perspektive.
Mhm. Ja, also ich glaube, sie hat wirklich am Anfang auf der Hebo überhaupt erstmal, ne, es war viel Beziehungsaufbau mit den Lehrern, die überhaupt erstmal kennenzulernen und auch jemanden so nah an sich ranzulassen. Ne? Im 1:1 bist du natürlich auch viel sichtbarer.
Ja.
Und wir hatten dann aber wirklich auch das Gefühl, wir konnten so zugucken dabei, wie sie anfängt zu verstehen, wie sie eigentlich funktioniert, ne? Wie sie lernt, was sie braucht, was ihr Spaß macht, wie geht sie damit um, wenn sie was nicht versteht oder wenn sie zum Beispiel, Mathe ist jetzt nicht so ein Fach, was sie so furchtbar gerne mag, wie kann sie es dann schaffen, trotzdem dran zu bleiben und sich Dinge zu erarbeiten und so, da ist unheimlich viel gewachsen jetzt. Also ich würde auch sagen,
durch diese recht verhältnismäßig frühe Erkenntnis doch noch über sich selber ist jetzt einfach auch eine ganz große Chance da, das für den weiteren Lebensweg einfach ja in dieser Produktivität auch zu nutzen.
Ja, und da hilft natürlich schon auch, ne, klar, sowas wie Autismustherapie, was wir haben. Jetzt gibt es seit ganz kurzem eine Einzeltherapeutin, die unglaublich gut zu ihr passt. Also so ein Role Model auch, wo man so das Gefühl hat, endlich mal auch jemand, der so ein bisschen ist wie sie und wo sie auf ganz viel Verständnis stößt, was nicht aus einer pädagogischen Perspektive kommt, sondern wirklich aus einem eigenen Erleben. Und sie ist seit einem Jahr in so einer Gruppe, in so einer Autismusgruppe. Das ist auch sehr hilfreich, weil da auch mal so die Bandbreite sichtbar wird von Autismus und sie geht da wahnsinnig gerne hin und das sind, glaube ich, auch Dinge, die unheimlich helfen. Dass, glaube ich, dieses Gefühl bis zur 6. Klasse, ich passe nicht rein, ich bin fremd, ich bin immer unglücklich, ich kann aber auch nicht formulieren, woran das liegt. Wahrscheinlich liegt es an mir, ich weiß mir nicht zu helfen, hin zu so einem, okay, so funktioniere ich, das brauche ich, das interessiert mich. Sie hat auch unheimlich Interesse an vielen Sachen im Schulstoff, das ist auch sehr schön. Also man merkt jetzt, es kommt so eine Neugier auf die Welt und so eine Begeisterung auch. Jetzt hat sie natürlich sowas wie in Geschichte Weimarer Republik und Zweiten Weltkrieg. Das findet sie unglaublich faszinierend. Das ist wirklich so, dass wir das Gefühl haben, ja, das kann jetzt echt klappen mit dieser wieder zurück auf die Schule, auf der sie früher war. Aber unter anderen Vorzeichen. Ne? Die Oberstufe ist da sehr klein. Das ist ein extra abgetrenntes Gebäude. Das ist nicht auf dem großen Campus. Sie hat eine Stufenkoordinatorin, mit der sie jetzt Kontakt hatte, die das auch großartig macht. Also die hat sich auch ihr so ganz freundlich zugewendet und sehr interessiert und sehr einladend. Da fühlt sie sich gesehen und so. Also wir wollen das jetzt wagen, den Sprung. Ne? Es wird jetzt natürlich nochmal aufregend dann.
Ja, mit Sicherheit. Aber ihr seid irgendwie, ihr klingt auf jeden Fall sehr gerüstet und auch so, als wäre so doch die Leichtigkeit oder wieder mehr Leichtigkeit in euren Alltag auch einfach wieder eingezogen.
Ja.
Wie schön. Was habt ihr beide als abschließende Frage vielleicht, kann jeder nochmal einzeln beantworten, was habt ihr am meisten über euch selber gelernt in dieser ganzen Zeit?
Also ich habe am meisten an diesen ganzen Wendepunkten gelernt, wie ähnlich ich Vivian bin und wie ähnlich sie mir ist und wie wichtig das ist, sozusagen immer wieder diese Grenzen des Formalen einfach in Frage zu stellen. Also im Nachhinein würde ich heute denken, schon das Erlebnis bei der Kindergarteneingewöhnung oder eben mit der Krabbelgruppe, das ist einfach ein deutlicher Hinweis. Da braucht es einfach was für das Kind und sozusagen auch mich selbst, um mir selbst treu zu bleiben. Und dass man gar nicht weit genug gehen kann. Dass man immer diesen Anspruch hat und diesen Wunsch, man möchte in dem normalen sozialen System funktionieren. Und trotzdem ist es einfach so wichtig, das wirklich dann einfach in Frage zu stellen und zu sagen, kann das sein, dass das nicht passt? Kann das sein, dass mein Kind oder ich was anderes brauche?
Ja, das würde ich, glaube ich, auch sagen. Also für mich waren es zwei große Sachen. Das eine ist wirklich auch den Schmerz und auch diese Angst darum, aus der Norm rauszufallen.
Ja.
Das nicht leitend zu sein, sondern zu sagen, okay, ich weiß das auch noch, als wir diese Autismusdiagnose hatten und als klar war, sie geht jetzt nicht mehr in die Schule, habe ich gemerkt, ich muss da was ziehen lassen.
Ja.
Was so eine Vorstellung war, die mir gar nicht bewusst war, von so ist es, wenn es normal ist. Ich will doch auch so gerne normal sein. Mir war auch nicht bewusst, wie gerne ich normal sein wollte. Und tatsächlich war für mich auch gerade dieses zu verstehen, wie mein Kind so funktioniert, hatte ja auch ganz viel auch mit mir zu tun. Also meine eigene Hochbegabung zu erkennen und auch zu verstehen, was das in meinem Leben gemacht hat, dass das nicht wirklich für mich eine Ressource war, sondern immer eher ein Fluch. Da habe ich auch viel drüber getrauert und viel drüber gehadert. Und das kam aber eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob das jemals für mich sichtbar geworden wäre, wenn ich nicht eine Tochter gekriegt hätte, bei der das alles so ausgeprägt ist. Und die natürlich auch, glaube ich, von uns einfach zeithistorisch, ne, ganz anders mit uns zusammen groß wird, als wir das damals in den 60er, 70er Jahren wurden. Da war ja das Wissen überhaupt noch nicht da über diese Dinge. Ja.
Wow, ja. Der Spiegel. Die Kinder als Spiegel.
Ja.
Und der Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt.
Ja, ja, ja.
Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Offenheit. Wenn jetzt jemandem von euch noch etwas auf dem Herzen oder und auf der Zunge liegt, dann könnt ihr gerne jetzt noch anschließen. Ansonsten würde ich mich schon mal verabschieden und das Gespräch beenden wollen. Und ja, wünsche euch einfach weiterhin alles Gute auf eurem gemeinsamen Weg als Familie, als Paar, als Eltern und natürlich auch jeder für sich alleine. Und ich bin mir sicher, ihr habt mit euren Gedanken, mit eurer Perspektive nochmal für viele Eltern einen guten Rahmen geboten, um sich mit den Themen rund um Neurodivergenz, Hochbegabung, Autismus und so weiter auseinanderzusetzen. Vielen Dank für eure Zeit. Tschüss Antonia, tschüss für Hannes.
Ja, ich würde tatsächlich gerne noch einen Satz loswerden, und zwar den Vivian auch am Ende von ihrem Interview gesagt hat. Es lohnt sich zu kämpfen. Also an alle Eltern, die in diesem Bereich irgendwie unterwegs sind oder die Kinder haben, wo sowas aufscheint. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es gibt diese Person nicht, die das für einen erledigen kann. Lernen und sich informieren und aufs Kind vertrauen und nicht zu früh denken, man müsste anders sein, als man ist. Ich glaube, es ist das Schwerste, was man tun kann im Leben, aber das möchte ich gerne allen mitgeben. Das lohnt sich und es geht auch gar nicht anders. Es geht sonst wirklich was kaputt.